Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als Fedfond Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und nehmen euch da so ein bisschen mit und vor allem mit zu dem spannenden Austausch, den wir so haben. Denn am Ende glauben wir ganz fest daran, dass es eben nur gemeinsam geht und nur, wenn wir uns auch austauschen, Fehler, aber auch Erfolge miteinander teilen. Und ja, wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Ja, moin Maike, mir geht's sehr gut. Jetzt nach dem Wochenende war ja mal wieder Fußball, St. Pauli hat gewonnen, Spitze. Und ja, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich habe es gerade schon im Vorgeplänkel erzählt. Ich war am Wochenende auf einem Segeltrip unterwegs von Flensburg aus. Das war richtig schön, hat total Spaß gemacht. Deswegen, ja, ich bin auch gut erholt aus dem Wochenende gestartet und freue mich vor allem auf die nächsten Minuten mit unserem Gast. Wen haben wir denn da, Nils?
Ja, wir haben Henning Olsson da. Henning ist schon lange Geschäftsführer, seit 2003, von Epson Deutschland und ist gleichzeitig auch noch Director Sustainability von Epson Europe. Epson kennt man ja, das hat sich aber eben auch auf die Fahnen geschrieben, also sowohl die Druck-, die Projektions-, aber es gibt ja auch noch Wearables, Robotik-Technologien so zu entwickeln, dass sie auch ihren Kunden helfen, die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ja. Und Henning ist, und das war auch im Vorgespräch echt interessant, davon überzeugt, dass Unternehmen, aber auch Privatpersonen die Verantwortung haben, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, sowohl in sozialer als auch ökologischer Hinsicht. Ja, und ich bin total gespannt auf unseren Austausch. Herzlich willkommen, Henning. Wie geht's dir?
Moin, moin. Grüße nach Hamburg. Ja, es war ein heißes Wochenende und es ist im Moment auch noch ziemlich schwül. Ne? Wir werden ja über das Thema Klimakrise, was können Unternehmen tun, was kann jeder Einzelne tun, noch sprechen. Aber ich versuche immer mein Bestes zu tun. Ich habe allerdings viel Wasser getrunken am Wochenende bei der Wasserknappheit. Also die Zeiten stehen auf Veränderung. Aber ansonsten geht's mir gut.
Absolut. Wir starten immer ganz gerne am Anfang mit der Frage, wie du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist eigentlich. Also würdest du sagen, schon immer, ich trage das schon immer mit mir rum und bin schon immer auf die Straße gegangen. Hat sich das entwickelt im Laufe des Lebens? Gab es ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, da hat es irgendwie Klick gemacht? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, alles das.
Darfst das auch gerne noch kurz ausführen?
Ja, schon immer. Und ich bin da früher auch auf die Straße gegangen. Also in meiner Generation hat man das so gemacht. Heute bei der Generation Z ist man vor Corona auch auf die Straße gegangen zum Thema Klimawandel. Wie schaffen wir Veränderungen? Was ist bei dem Thema Nachhaltigkeit wichtig für mich persönlich? Ja, ich komme vom Lande und ich bin auf dem Land groß geworden. Und das war damals im letzten Jahrtausend, wir sind ja im neuen Jahrtausend, war das noch relativ sorgenfrei. Ne? Man konnte raus und abends kam man wieder rein und die Eltern hatten sich keine Sorgen gemacht. Ja? Wir haben Lager gebaut und wir haben Jäger aufgemischt, haben uns über die Bauern geärgert und so, also sehr naturnah. Ich habe alles das, was aus den Nestern fiel, mitgebracht und aufgezogen. Also ich bin eigentlich ein Junge vom Land. Das hat mich natürlich geprägt. Ich bin mit Pferden und Tieren groß geworden und habe immer sehr genau hingeguckt, wie es der Natur geht und was die Menschen da so rauskippen oder reinkippen. Die Bauern, Ölwechsel auf dem Feld zum Beispiel. Die Picknick-Partys, alles liegen gelassen. Ja, ich bin auch einer, der alles immer aufhebt. Also insofern bin ich da persönlich auch sehr leidenschaftlich an dem Thema, wie kann man die Umwelt doch besser schützen oder auch persönlich einen Beitrag dazu leisten.
Du hast es gerade schon erwähnt, du hast schon das Thema Generationen aufgemacht. Ich weiß, dass ihr im Vorgespräch ein bisschen auch über das Thema gesprochen hattet. Gerade hast du die Generation Z oder Sie erwähnt. Jetzt gibt es auch die Generation Babyboomer. Man fragt sich so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt eigentlich alle am Ende anpacken. Und wie siehst du denn auch die Rolle gerade von natürlich auch Menschen, die dieser Babyboomer-Generation angehören und wahrscheinlich auch meistens jetzt in Unternehmen ja auch an entsprechenden Führungsrollen sind und ja auch in Rollen, wo man auch Hebel setzen kann und Weichen stellen kann. Wie ist denn da deine Meinung zu?
Ja, das ist auch so. Die Babyboomer, die haben eigentlich für das Wachstum gesorgt. Wachstum ist die Devise jeglicher politischer Regierung sozusagen. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das sind Babyboomer. Das sind ja die, die 55 bis 70 Jahre alt sind und die sind in den entscheidenden Positionen. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Eine riesen Marktmacht im Übrigen auch. Ne? Wir, kann ich da die Dipselabak sagen, weil ich zähle mich auch dazu, wir haben natürlich der Generation, um die es jetzt eigentlich geht, die ganzen Krisen vor die Füße gekippt sozusagen. Ja? Und Klimakrise, was die Nachhaltigkeit angeht, ist schon die größte selbstverschuldete Krise dieser Babyboomer. Und wir fordern nach wie vor weiter Wachstum. Ja, das ist schon ein Problem. Und in den Unternehmen muss und hat auch ein Umdenken stattgefunden, so auch bei uns. Wobei wir als japanisches Unternehmen schon eigentlich immer so diese Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Aber da will ich ja gleich ein bisschen noch vielleicht zu erzählen.
Du hast ja jetzt gesagt Wachstum und dass das natürlich eben, ja, liegt ja auf der Hand, ne? Also dass sich das natürlich komplett beißt mit den Nachhaltigkeitszielen und gerade wenn man jetzt eben auf die Klimakrise guckt, aber auch wenn man vor allen Dingen auch auf das Thema Biodiversität schaut und wie viel Dinge dort irgendwie tatsächlich verändert werden und durch den Menschen umgeformt werden, sage ich mal, eben von der Natur. Dann ist das ja halt weiter ein Problem. Gleichzeitig beißt sich das ja aber auch mit den Unternehmenszielen, ne? Weil die ja eben eigentlich ja schon eben viel auf Wachstum halt irgendwie tatsächlich getrimmt sind. Wie können wir denn damit eigentlich umgehen? Siehst du da irgendwie schon Wege oder ist das halt eigentlich erstmal ein Appell und wir müssen jetzt erstmal anfangen, uns mit dem Thema näher zu beschäftigen?
Also wenn es jetzt ein Appell wäre, ist sowieso alles vertan. Ja, dann steht keine Hoffnung mehr. Den Appell gibt es ja seit der ersten Weltklimakonferenz 1995 und die Wissenschaftler haben ja schon immer appelliert. Die Jugend Fridays for Future hat jetzt nicht nur einen Appell adressiert, sondern haben auch versucht, alle wachzurütteln. Ne? Es gibt Umdenken, da sind wir uns darüber einig, der Konsument hat eine gewisse Marktmacht sowieso. Der Konsument ist aufgeklärter. Auch diese Generation ist aufgeklärter, diese Generation Z, über die wir gerade sprachen. Und da kann man nicht mehr alles so einfach billig verkaufen. Ne? Billig verkaufen auf dem Rücken von billiger Produktion und auf dem zulasten der Natur. Ne? Also es ist mehr als ein Appell. Ja? Ich sehe es in vielen Unternehmen, aber wenn ich die ganzen Nachhaltigkeitsberichte der großen Konzerne lese und deren Versprechen und Ziele, wenn das alles so umgesetzt wäre und der Wahrheit entsprechen würde, dann hätten wir kein Problem mit dem Klima.
Ja, absolut. Schöne Brücke, um jetzt vielleicht auch konkret darüber zu reden, wie ihr das denn bei Epson seht, aufbaut. Du hast gerade schon die japanische Kultur angesprochen, die da mit reinzuzahlen scheint. Also kannst du ein bisschen berichten, wie das Thema Nachhaltigkeit bei euch eingebunden ist, gelebt wird, gefördert wird? Und ich finde dann auch spannend sozusagen, wie es eigentlich kommt, dass man in Deutschland Geschäftsführer und dann für ganz Europa Head of Sustainability ist. Also auch wie aufgesetzt ist, wie wird das dann in die Länder wieder gepusht, einfach, dass du da so ein bisschen Einblicke gibst.
Das waren jetzt viele Themen.
Ganz viele Fragen, habe ich auch gemerkt, während ich gesprochen habe.
Alleine das Thema, die japanischen Wurzeln, ja, und die japanische Tradition. Ich habe sehr viel für amerikanische Unternehmen gearbeitet, für IBM und für Motorola war ich viele Jahre unterwegs. Und da ist schon ein etwas anderes Selbstverständnis des Unternehmenszweckes, Purpose, wie man heutzutage sagt, als in einem japanischen Unternehmen. Ein japanisches Unternehmen oder die Japaner sind kulturell sehr stark mit der Natur verbunden. Auch das Thema Nachhaltigkeit hat die Wurzeln in Japan. Man sagt ja vielfach, das ist in Europa oder wenn man die Amerikaner fragt, das geht auch auf die Amerikaner zurück, aber es geht eigentlich auf die Japaner zurück, die sehr viel in der sogenannten Edo-Periode, 16. Jahrhundert, die haben dort Knappheit natürlich dadurch bewältigt, dass sie auch viele Dinge wiederverwertet haben. Da wurden Dinge geflickt, wiederverwertet, Rohstoffe in den Kreislauf gesehen. Die Farmer oder die Bauern hatten einen ganz anderen Status im gesellschaftlichen System. Verkäufer war nix. Ja? Der das produzierte, der war in der Rangfolge sehr viel weiter oben. Und natürlich Technik und Handwerk. Ja, das sind so die Traditionen, die aber mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr stark in Japan verbunden sind. Und so gibt es das Hauptquartier von Epson nicht in Tokio, sondern das gibt es mitten in den japanischen Alpen, wie die das da nennen. Mitten im Gebirge, am See, in Nagano, in Suwa. Ja, und da gibt es sehr, sehr viele Verbindungen eigentlich auch zur Natur und zur Erhaltung der Natur. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen, um zu sagen, okay, wie positioniere ich das Geschäft oder das Business auch um das Thema Sustainability. Und da helfen uns die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, die sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, die 17, alle 17. Und wir haben, nachdem die mal programmatisch entwickelt wurden, haben wir gesagt, okay, diese 17 Ziele sind unser Kompass für das Geschäft. Und da stehen ein paar ganz weit im Vordergrund. Einmal Nummer 13, Climate Action, also Aktionen für das Klima. Das ist im Wesentlichen Energieeffizienz. Und das ist das Ziel Nummer 12, Circular Economy. Und das ist diese Kreislaufwirtschaft, nach dem wir unser Geschäft auch ausrichten. So, und wenn ich dann richtig erinnere, hattest du in dieser Mammutfrage dann noch die Frage, wie komme ich jetzt dazu, das für Europa zu machen? Wir sind hier bei uns in Deutschland Vorreiter für Gesamteuropa. Schon vor vielen, vielen Jahren habe ich diese Firma, also die Deutschland GmbH, wo ich Geschäftsführer bin, auch auf erneuerbare Energien umgestellt. Da sagte RWE, seid ihr denn verrückt? Wieso wollt ihr jetzt grüne Energie haben? Kostet doch viel mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir aber haben. Und haben dann aus der Wasserkraft-Talsperre in Trier grünen Strom bezogen. Vor, ich würde mal sagen, 14 Jahren bereits. Das führte aber dazu, dass hier so eine Bewegung entstanden ist bei Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen, auch für Meerbusch selber, die haben uns immer als Vorzeigeunternehmen dann gesehen, die dann gesagt haben, okay, das ist schon was Gutes, ich spare jetzt auch Energie und ich schaue mal, dass Licht ausbleibt und Computer und Drucker ausgestellt werden. Und wir haben dann so sukzessive diesen Weg gegangen. Wir haben eine Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt, haben uns mit E-Mobilität beschäftigt und. Und das Gleiche rolle ich jetzt auch in Europa aus sozusagen. Wir sind seit letztem Jahr zu 100% auf erneuerbaren Energien im Einkauf umgeschwenkt. Selbst in unserem großen Logistik- und Distributionszentrum für Gesamteuropa haben wir jetzt erneuerbare Energien im Einkauf. Und das ist, wenn man vielleicht aus diesem Podcast einen etwas rausziehen könnte, ja, das Wichtigste für diese Klimakrise und das Wichtigste, was Unternehmen tun können, umschwenken auf erneuerbare Energie. Und das Thema hat ja auch an Dramatik gewonnen. Ich schweife gerade ein bisschen ab übrigens, Mike und Neil.
Das mag gar nichts.
Das hat, Das hat ein bisschen an Dramatik gewonnen durch den Ukraine-Krieg. Ja. Und jede Kilowattstunde hilft. Die Kampagnen der Bundesregierung kennen wir. Wir haben jetzt auch ein Programm hier aufgelegt, obwohl wir alles auf erneuerbare Energien haben. Aber wir sind leider noch von Gas abhängig für den Winter, für die Wärme. Wir haben jetzt ein Programm aufgelegt, wo wir nochmal 20% Energie sparen werden. Und das ist relativ simpel, wenn man mal durchs Unternehmen guckt, wo man das alles machen kann. Ne? Beginnt damit, dass ich mir eigentlich nicht mit warmem Wasser auf der Toilette die Hände waschen muss. Daneben steht übrigens auch ein Desinfektionsspender für Covid-Hände waschen sozusagen. Oder in der Tiefgarage brauche ich auf allen Plätzen eine Beleuchtung. Die ist sowieso offen nach den Seiten, da kommt Sonnenlicht rein. Und was machen wir im Winter? Müssen wir bei 22, 24 Grad arbeiten oder können wir das auch bei 19 Grad tun? Alles das läuft im Moment so in den Programmen, aber essentiell ist der Umstieg auf erneuerbare Energien, wo immer das möglich ist.
Jetzt hast du was sehr, sehr Spannendes gesagt, wie ich finde. Du hast ja zum einen gesagt, dass ja die MitarbeiterInnen sozusagen sich dann auch engagieren und das auch so ein bisschen vorangetrieben haben. Und unter anderem genannt als Maßnahme, ja, dann kann man ja auch mal ein paar Drucker abstellen oder weniger drucken. Jetzt ist ja ein Teil eures Geschäftsmodells, Drucker und Scanner zu produzieren und zu verkaufen. Wie diskutiert ihr das denn intern? Also im Sinne von auf Verzicht natürlich auch zu appellieren und andererseits dann vielleicht auch in Kauf zu nehmen, dass weniger Produkte nachgefragt werden, wenn das eben alle Firmen so tun?
Da kann ich auch wieder nur etwas länger zu antworten. Wichtig ist, dass ich energieeffizient drucke. Also erneuerbare Energien sowieso, dann energieeffizient drucken. Da gibt es zwei Drucktechnologien. Einmal die Lasertechnologie, eine Seite 800 Watt Lasertechnologie, oder die Tintentechnologie von Epson, eine Seite 28 Watt. Da ist ja schon eine Riesenspanne dazwischen. Wir haben keine Laserdrucker. Ja, wir haben nur Tintentechnologie und die ist energieeffizient. Man kann das sehr schön rechnen, auch gegen Verbräuche und gegen CO2. Ja, es gibt ja CO2-Äquivalent, Kilowatt CO2-Äquivalent. Ja. Da kann man sehr schön rechnen und nicht nur den Kolleginnen und Kollegen, das haben wir damals gemacht, als wir umgestellt haben von Laser auf Tinte, aber auch unseren Kunden rechnen wir das vor. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wenn ich sage, ich muss noch drucken. Und dann ist die Frage bei dem Thema Drucken, den Drucker, also die Hardware, so lange wie möglich in Use, also im Gebrauch zu lassen. Woran verdienen wir Geld? Wir verdienen dann Geld über den Service und den Print-Service bei diesen Druckern. Wenn der dann End of Life ist nach 10 Jahren oder so, wird der natürlich vielleicht in den refurbished, in den Aftermarket gebracht, also in die Wiederverwertung oder dann komplett recycelt. Komplett recycelt heißt, da läuft nichts in die Verbrennung sozusagen.
Und nimmt das schon Fahrt auf? Wie ist da dein Eindruck? Ich sage mal so, also jetzt gerade bei Hardware, wir machen ja auch einiges mit Microsoft zusammen, da stellt man halt wie schon fest, dass plötzlich aus der Unternehmensseite das immer mehr angefragt wird. Ja, also wir verkaufen jetzt keine Hardware, aber das halt dann irgendwie schon immer relevanter wird, aus welchen Materialien die Sachen hergestellt werden, wie die CO2-Äquivalente sind, weil die ganzen, zumindest auf Konzernebene, dass die Konzerne das halt irgendwie brauchen, um das eben entsprechend nachzuweisen. Seht ihr das auch?
Ja, so ist das. Ist für uns natürlich ein großes Fenster oder Business Opportunity. Ja? Denn Mitbewerber, jetzt habe ich über Lasertechnologie gesprochen, Mitbewerber haben diese Tintentechnologie nicht. Und Mitbewerber sagen dann, okay, bei mir kannst du aber CO2-neutral drucken. Wie denn das? Da werden Ausgleichszertifikate gekauft fürs CO2-Drucken, das zahlt der Kunde natürlich. Und die 800 Watt stehen nach wie vor im Raum, ja. Aber über die Ausgleichszertifikate werden beispielsweise, ich will mich da jetzt nicht abwertend äußern, aber da werden Projekte gefördert, die den Holzverbrennerofen in Afrika ersetzen mögen. Ja, aber Afrika hat ganz andere Probleme. Nicht unsere CO2-Werte zu kompensieren, sondern wir haben, aber über die Probleme rede ich jetzt nicht. Ja, nee, das ist aber wichtig. Also das Thema, wohin verlagere ich meine Verantwortung, ja, das ist schon ein Riesenthema. War das da gerade ein Hund im Hintergrund?
Ein Hund?
Bei Nils. Da hat doch ein Hund gebellt, oder?
Vielleicht muss er den, weil Nils hat gerade für alle, die zuhören, das auf jeden Fall das Fenster in den Bienensee verlassen. Vielleicht muss er ja ein Hundsrecht weisen. Das kann natürlich sein. Da ist er wieder. Henning, du sagst ja, du bist gerade sozusagen im europaweiten Rollout, also sozusagen jetzt das Thema, weil ihr in Deutschland da so Vorreiter seid, jetzt europaweit eben voranzutreiben. Merkst du Unterschiede, wie das angenommen wird, das Thema, vielleicht auch kulturell, auch Richtung, ich finde Widerstand ist immer ein hartes Wort sozusagen, aber natürlich ist da vielleicht auch nicht jeder mit offenen Armen und denkt, ja geil, jetzt das Thema Nachhaltigkeit auch noch machen. Kannst du da so ein bisschen erzählen und vielleicht auch, wie du das angehst, also nutzt du Multiplikatoren in den Ländern, gibt es für jedes Land, jeden Standort nochmal Sustainability-Beauftragte, also wie gehst du das sozusagen in deiner Verantwortung auch an, europaweit?
Also das hatten wir ja gerade schon gesprochen oder du hattest es auch schon erwähnt, dass die Kunden das nachfragen, immer mehr nachfragen. Ich möchte mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das Verantwortung für nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den sozialen Anteil der Nachhaltigkeit trägt. Ja. Darüber weiß ich nicht, ob wir da noch Zeit haben, darüber zu sprechen, aber das ist etwas, was die Kunden überall in Europa nachfragen. Es gibt ein gewisses Nord-Süd-Gefälle natürlich. Die nordischen Staaten sind erheblich weiter schon bei dem Thema erneuerbare Energien, klar. Ja, aufgrund der geografischen Möglichkeiten der erneuerbaren Energien. Aber die Sensibilität bei unseren Kunden und für unser Geschäft ist von Portugal bis Finnland spürbar. Und die Kunden suchen nach Alternativen. Auch der Konsument sucht nach Alternativen. Und das ist dann auch immer die Frage, wie können wir das darstellen? Wir haben in jedem der großen Länder einen Nachhaltigkeitsmitarbeitenden, eine Mitarbeitende. Und das ist sicherlich auch insofern sinnvoll, weil diese Kolleginnen und Kollegen auch unsere Vertriebsleute unterstützen und mit dem Vertrieb raus zum Kunden gehen und dann auch sagen, was ist Epson eigentlich? Ja? Und so ähnlich, wie ich das jetzt hier gerade erzählt habe, japanische Wurzeln und was ist das der technologische Aspekt dort in Emissionsvermeidung und Kostenreduzierung über Energie. Ja, das wird durch unsere Nachhaltigkeitsmanagerinnen dort mit dem Vertrieb zum Kunden gebracht.
Das heißt, ihr lebt das praktisch in eurer täglichen Geschäftspraxis sowieso mit, auch aufgrund der Dynamik, die einfach schon vom Markt ausgeht, was ja irgendwie auch super spannend ist. Jetzt hattest du so ein bisschen geteasert oder schon gesagt, du würdest gerne noch über soziale Verantwortung, soziale Nachhaltigkeit reden. Wie definiert ihr das dann sozusagen als Epson, als ja, internationales, global agierendes Unternehmen? Und wie weit brecht ihr das runter und wie geht ihr das Thema an?
Wir produzieren unsere Produkte in Fernost. So, wenn ich jetzt das ein bisschen weiter ausarbeite beim Kunden, dann kann ich provokant natürlich sagen, die billige Werkbank des Westens. Ja, die Löhne, die dort erzielt werden oder die dort gezahlt werden müssen, fördern den günstigen Preis hier für die Konsumenten. Die Arbeitsbedingungen dort vor Ort. Wir haben Werke auf den Philippinen, in China, in Indonesien, auch in Malaysia. Die Arbeitsergebnisse dort sind alle nach japanischen Qualitätsstandards entwickelt. Also die Factories gehören nicht der chinesischen Regierung oder einem taiwanesischen Großinvestor, sondern das sind unsere eigenen Werke und hier ist ein japanisches Management vor Ort und hier gelten die höchsten japanischen Qualitätsstandards. Beispiel, auch wenn das Arbeitsrecht in China erlaubt, dass junge Menschen ab 16 in den Werken arbeiten dürfen, so dürfen die nicht bei uns arbeiten, ab 16, sondern erst ab 18. Die kriegen auch alle einen Vertrag, die haben auch begrenzte Anzahl von Stunden, was auch nicht selbstverständlich ist in diesen Billiglohnländern. Die haben nach der internationalen Arbeitsnorm ILO überprüfbare Sozialstandards. Und da gibt es einen, das ist übrigens eine große Diskussion in Europa auch. In Deutschland, das Lieferkettengesetz wurde ja jüngst im letzten Jahr erst verabschiedet, ist gültig ab 2023. Da muss Verantwortung für diese Sozialstandards an der Produktionsstätte übernommen werden. Ja? Und das ist mit diesem RBA Audits, Responsible Business Alliance, mit diesen Audits international überprüfbar. Wir sind da japanisch besonders gut unterwegs. RBA, Responsible Business Alliance Audit, 200 von 200 Auditpunkten. Das hat keiner der Mitbewerber, das hat keiner, die sich jemals in diesem RBA hier haben auditieren lassen. Der Japaner ist, was Qualität, Präzision angeht, unschlagbar. Und das jetzt auf soziale Kriterien auch runterzubrechen, das ist schon absolut bemerkenswert. Die Geschichten erzähle ich auch immer den Kunden, die sagen, okay, habe ich halt ein gutes Gewissen. Wenn ihr das so toll macht, klasse, brauche ich mich darum schon nicht mehr zu sorgen.
Das ist ein total interessanter Aspekt. Ich glaube, Maike, wir müssen auch mal in dieses Lieferketten-Thema auch nochmal wieder ein bisschen intensiver rein. Also wir haben das ja, streifen das ja immer. Und am Ende des Weges geht es natürlich ja auch eben um Scope 3. Ne? Also wenn man halt irgendwie jetzt die Nachhaltigkeitsziele sich halt irgendwie anschaut und das ist ja irgendwie der dicke Brocken. Und es geht natürlich eben auch um die sozialen Standards. Aber wir sind jetzt zeitmäßig so ein bisschen am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank erstmal für die Ausführung. Und zu guter Letzt, ich habe ja eben vernommen, dass dein Verhältnis zu Appellen jetzt so durchaus nicht so besonders positiv ist. Aber trotzdem bitten wir unsere Gäste am Ende nochmal, nenn es einen kleinen Aufruf nochmal zu machen. Also was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben, was sie halt dann auf alle Fälle aus deiner Sicht als erstes tun sollen?
Es ist kein Appell, es ist ein Muss. Wenn wir was verändern wollen, dann ist das ein Muss, dass ich auf erneuerbare Energien umschwenke. Sowohl zu Hause als auch in der Firma, als auch politisch. Ja, denn die junge Generation, über die wir sprachen, Generation Z, die wird politisch nicht gesehen. Und wir karren denen unsere ganzen Themen vor die Füße. Und da müssen wir jetzt ran. Und der Umstieg auf erneuerbare Energien ist das muss Nummer eins.
Absolut. Henning, vielen Dank für diese total spannenden Einblicke. Auch nochmal den Ausflug. Also wenn man immer merkt, wo auch so ein Konzern herkommt, ne? Also wo die Wurzeln sind, in welchem Land und wie das kulturell einfach auch, ja, so eine Firma doch irgendwie, jetzt fällt mir nur shaped ein, dieses blöde englische Wort, aber formt wäre die Übersetzung. Und einfach sich das so durchzieht, ne? Ich finde das einfach total spannend und dann kann man sich eben wieder eine Menge abgucken und man sieht ja trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein und du hast es so schön gesagt, eben auch eine Business Opportunity darin sehen, wenn man das eben auch richtig und ordentlich angeht. Mir hat es total viel Spaß gemacht, der Austausch. Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterreden. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Henning.
Ja, Nils, wir haben mit Henning gesprochen. Sehr, sehr spannend, auch coole Rollen, die er da ja hat. Was hast du denn so mitgenommen?
Ja, für mich einfach mal mit dem simplen Anfang dieses Thema grüne Energie. Also sich wirklich einen nachhaltigen Anbieter zu suchen und zwar sowohl im Business als auch privat. Das blende ich fast schon immer wieder aus, weil ich denke, das ist selbstverständlich. Aber wenn man sich halt mal die Zahlen anguckt, wo die Leute ihren Strom beziehen, ist das halt überhaupt nicht selbstverständlich. Und es ist gleichzeitig sicherlich jetzt auch nicht so einfach, gerade eben, wo wir in so einer Energiekrise stecken. Und gleichzeitig umso wichtiger, diese erneuerbaren Energien halt irgendwie auch aktiv nachzufragen und aktiv irgendwie einzufordern. Und das Zweite, was ich wirklich gut finde oder positiv finde, ist, dass eben gerade auf dem B2B-Markt jetzt wirklich die Nachhaltigkeit und die nachhaltigen Produkte und auch CO2, Circular Economy, aber halt irgendwie auch die sozialen Aspekte aktiv nachgefragt werden, was ja bedeutet, dass die Regularien, die nach und nach mehr und mehr reingezogen werden, eben auch durch die EU anfangen zu greifen. Ja. Das ist sicherlich halt irgendwie jetzt gerade noch im Konzernumfeld, da ist es schon angekommen, im Mittelstand wird es auch ankommen. Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall drehen. Also dahin muss es auf jeden Fall, damit man auch nicht wie einfach nur die gesamte Verantwortung beim Konsumenten oder der Konsumentin abkippt. Und du, Maike?
Ja, ich hab's ja gerade schon auch kurz erwähnt im Gespräch. Ne? Ich finde das nochmal so, also kulturell einfach so spannend. Ich meine, wir als Unternehmensberatung sehen es ja auch viel. Jetzt sind unsere Kunden eigentlich fast alle ja Konzerne mit dem Sitz in Deutschland, also eben deutsche Großkonzerne. Und wie unterschiedlich da schon oder was einfach eine Kultur auswirken kann, ne? Im Sinne von, wie arbeitet man gemeinsam, wie schnell kann man eigentlich mit Wandel und möchte man mit Wandel umgehen. Und natürlich aber auch so die Einstellung zur Nachhaltigkeit. Und wie man eben sieht, wenn ein Unternehmen eben aus einem Land kommt, wo das Thema ganz anders verwurzelt und verankert ist, was das dann eben auch mit den Standorten in den Ländern macht und so. Also super, super spannend und natürlich auch total schön, wie er das ausgeführt hat. Und ja, da am Ende einfach auch zu sagen, ja, wir haben dieses Thema, unser Produkt ist eben, je nachdem, wie man es produziert und welche Technologie man nutzt, eben schädlicher für die Umwelt oder weniger schädlich für die Umwelt und dann konsequent diesen einen Weg zu gehen, fand ich schon sehr, sehr cool. Also das dann wirklich auch in Business-Entscheidungen wieder herunterzubrechen und ja, spannender Austausch. Fand das schon sehr, sehr cool. Jo, Nils, wieder eine schöne Folge.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die nächste mit dir.
Ja, bis dann. Ich auch. Bis dann.
Ciao. Okay. Tschüss.